Willkommen bei Naschgefühl, dem Podcast über Ernährung und Psyche. Aus der Praxis, ganz nah für dich. Jenny und Luzi, zwei Ernährungstherapeutinnen im Gespräch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast. Ich habe heute Luzi Rache zu Besuch und ich freue mich auf ein Gespräch über Neurodivergenz und Ernährung, weil Luzi ist Ökotrophologin. Ein schwieriges Wort. Und Luzi wird gleich erklären, was das genau bedeutet und was sie in ihrer Arbeit genau macht, welche Menschen sie begleitet und was das auch mit ihrer eigenen Biografie zu tun hat. Hallo Luzi, schön, dass du da bist.
Hallo Stefanie, danke, dass ich da sein darf. Vielleicht kann man sich Ökotrophologie so vorstellen wie Ernährungswissenschaften. Ist vielleicht ein bisschen verändert, aber damit kann man vielleicht schon mehr anfangen, das Studium der Ernährungswissenschaften. Und ich habe mich danach eigentlich direkt selbstständig gemacht und eine Praxis übernommen und biete jetzt Ernährungstherapie seit über 10 Jahren an, wo ich ja in verschiedenen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel auch Neurodivergenz und Essstörungen, Menschen vor mir sitzen habe und mit denen ihren Weg gehe. Das vielleicht so grob zusammengefasst.
Kannst du das Wort mal auseinanderklamüsern? Also Öko und Tropho und Logo. Ich meine, was bedeuten diese einzelnen Teile?
Das ist einmal Haushalt tatsächlich, wobei wir da auch echt wenig im Studium von hatten. Dann die Lehre, also die Lehre quasi von Ernährung und Haushalt.
Okay.
Müsste, glaube ich, so sein.
Okay.
Ich habe es lange ehrlicherweise nicht mehr hinterfragt.
Ja. Und wenn du sagst Ernährungswissenschaften, was lernt man denn da? Also lernt man da, wie Nahrung zusammengesetzt ist? Lernt man da, wie der Körper, also was der Körper braucht für Nährstoffe? Erzähl mal so ein bisschen.
Richtig, also es sind quasi von Chemie, von Physik über natürlich die Biologie, dann aber auch irgendwann psychische Faktoren. Ne? Also da ging es da quasi um die Ernährungsdidaktik, aber auch um die Ernährungspsychologie. Dann haben wir aber auch sowas wie Werbepsychologie gehabt. Also irgendwie war das Studium sehr breit aufgestellt und später habe ich mich dann eben für meine Zertifizierung, habe ich mich dann immer weiter spezialisiert, so in meinen Themenbereiche, die mich interessiert haben.
Mhm.
Also über verschiedenste Erkrankungsbilder, natürlich auch Motivational Interviewing, weil ne, das kennst du ja genauso, wie man mit Menschen kommuniziert, hat natürlich immensen Einfluss über ganz viel Psychologie natürlich dahinter, weil Ernährungsberatung nicht mehr das ist, was man sich vielleicht früher noch vorgestellt hat, dass da jemand sitzt und dir erzählt, was du essen sollst, was gesund ist. Das ist es natürlich überhaupt nicht und das wollen wir als Praxis auch überhaupt nicht sein. Wir sehen halt wirklich jeden Menschen individuell und schauen einfach, was derjenige von uns braucht. Und genau, das Wissen fehlt ja meistens nicht, sondern es ist ja eher das Verhalten und da gehen wir dann tiefer mit denen rein.
Ich meine, Ernährung ist ja ähnlich wie Erziehung, glaube ich, so ein Thema, wo jeder was zu sagen kann oder hat.
Genau.
Und es ja auch unglaublich viele, ja, ich sag mal, Halbwahrheiten vielleicht gibt oder Halbwissen, viele Meinungen, Empfehlungen. Und wie ist denn jetzt deine oder auch eure Haltung in der Praxis? Also man könnte ja auch sagen, Ernährung ist hochindividuell und jeder muss das selber rausfinden. Aber es gibt ja Keto, Carnivore, Vegan, Vegetarisch, Ovo, Lacto. Also keine Ahnung, ich dachte, die Liste ist ja unendlich. Wie macht ihr das? Also wie geht ihr in der Beratung vor? Ich meine, die Menschen kommen ja nicht unbeschrieben, ne? In der Regel, die haben ja schon die Vorerfahrung. Und ja, wie fangt ihr an? Wie geht ihr da vor?
Ja, das ist super spannend. Und ich finde es auch bei jedem neuen Menschen, den ich vor mir sitzen habe, immer wieder spannend, wie so die Essgeschichte war, wie die geprägt wurde, was die Eltern zum Beispiel auch gemacht haben, wie die sich ernährt haben, was für Glaubenssätze man dann entwickelt hat und warum. Also, dass man da auch dann nochmal zusammen mit uns hinterfragt, warum ernähre ich mich denn eigentlich so? Und passt das wirklich zu mir? Oder ne, verzichte ich jetzt hier auf irgendwas, weil ich das mal gelesen habe oder mein Freund mir das gesagt hat? Also da gehen wir schon tief rein und zeigen dann auch, da kommt natürlich Wissensvermittlung dann mit dazu, zeigen auch, welche Nährstoffe sind denn eigentlich in welchem Lebensmittel enthalten und warum sind die gut für unseren Körper, was richten die eigentlich an. Und meistens ist es wirklich eher dieses Verständnis für, wie komplex der Körper ist und dass einfach so einfache Empfehlungen, wie ja auch in den sozialen Medien oft viel zu kurzfristig gedacht sind und dass das, ja, dass wir den Menschen dann eher so ein bisschen versuchen, wieder davon zu überzeugen, auf sein eigenes Bauchgefühl zu hören, anstatt immer so viel zu lesen und zu denken, das ist es jetzt.
Oh ja.
Da geht es ja dann nicht nur ums Thema Abnehmen, ne, sondern auch einfach, wie bleibe ich oder wie werde ich gesund. Bei den Neurodivergenzen, wenn wir jetzt direkt dazu zu sprechen kommen, ist es ja auch super häufig der Fall, dass die Menschen dann das Gefühl haben, ich muss mich so ernähren wie vielleicht der Rest der Gruppe, aber es passt gar nicht zu mir, weil ich vielleicht auch gar nicht damit klarkomme, ne, meine Organisation einkaufen zu gehen oder zu kochen.
Oh ja.
Ich krieg's nicht hin. Mhm. Und dann fühlt man sich halt nochmal schlechter.
Also immer wieder dieser Abgleich, ne? Wie machen es die anderen, ne? Wie ist sozusagen die Mehrheit ernährungstechnisch aufgestellt?
Mhm.
Und dann der Wunsch, dann vielleicht dazu zu gehören oder zu denken, naja, wenn es so viele so machen, ist es ja das Richtige, ne? Und dann versucht man sich in diese Richtung anzupassen und das kann eben auch oft Schaden möglicherweise erzeugen, ne? Der dann vielleicht auch zu einer Form von Essstörung führen kann, ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen das Fatale. Man denkt eigentlich, man macht's richtig und eigentlich, oder man wünscht sich, das richtig zu machen und dann. Magst du noch mal kurz sagen, ist denn auf dem Weg zur Ernährungstherapeutin, ist denn da auch wichtig, dass man den eigenen Weg, also mit seiner Essbiografie, sage ich jetzt mal, dass man den reflektiert und aufarbeitet? Ist das Bestandteil in diesem Studium, in dieser Ausbildung?
Leider nein. Und da würde ich total für plädieren, dass das Bestandteil sein sollte, weil man auch da, wie bei Psychotherapeuten sagt, dass wahrscheinlich mehr als die Hälfte, vielleicht sogar an die 90-100%, wer weiß, es ist so seine eigene Essgeschichte, die vielleicht auch, ne, mal in einer Essproblematik war, hat. Und deswegen natürlich das Interesse an dem Studium sehr groß ist. Und das würde ich unterschreiben. Und das war bei mir nicht anders. Ich habe eigentlich, seitdem ich jugendlich war, habe ich eine Essstörung gehabt. Immer mal wieder so ein bisschen wechselnd zwischen Anorexie und Bulimie. Und habe das tatsächlich aber wahrscheinlich mit vielen Bausteinen aufgearbeitet, mit immer mehr Wissen über Ernährung. Also es hat mir super geholfen. Dann aber auch über meine Arbeit in der Praxis, weil ich mit so vielen anderen Themen dann wieder in Kontakt kam, was Ernährung betrifft, und so vielen Herausforderungen und Problemen auch bei den anderen, wo ich gedacht habe, zum Glück habe ich das nicht. Und dann aber natürlich auch einfach über das Rausfinden, wer bin ich eigentlich selbst und was macht mich aus und wo bin ich gut drin. Und das hat mir mein Job natürlich auch so ein bisschen gespiegelt und mir meinen Wert so ein bisschen mehr noch mitgegeben.
Wann hast du denn entschieden, dass du in die Ökotrophologie-Richtung gehen möchtest? Weißt du es noch? Wie kam es dazu?
Ach, das war eigentlich ein total dummer Zufall, weil ich nie so richtig wusste, was ich studieren will und mich für viele, viele Studiengänge angemeldet.
Irgendwas mit Menschen?
Ach du, ich habe mich auch für BWL eingeschrieben. Also es war ganz, ganz strange.
Okay.
Also so ganz viele verschiedene Sachen.
Zum Glück ist es das nicht geworden.
Und dann haben die mir tatsächlich nur auf eine Mail, ich habe mich noch nicht mal richtig beworben, haben die mir geantwortet und dann war ich quasi mit im Losverfahren und war drin.
Ach.
Das war ganz komisch. Das würde heute wahrscheinlich nicht mehr so passieren. Aber das war total der Zufall und dann war ich drin und mir hat es auch echt gefallen. Ja.
Ja, schön. Wann ist denn so der Funke irgendwie entzündet worden? Also weil, ich meine, ne, du hast ja dann auch dich selbstständig gemacht. Dafür muss man ja schon auch brennen, ne, für sein Gebiet.
Total. Also ich glaube, weil ich ja jetzt auch meine eigenen Neurodivergenzen mittlerweile kenne, glaube ich, dieses Interesse an Menschen hatte ich schon immer. Dass ich auch einfach sehr interessiert war an den Geschichten, die ich immer so gehört habe. Und das Thema Essen war auch schon immer interessant für mich, weil ich diese Geschmäcker, was auch andere Länder zubereiten. Ich habe schon ganz früh angefangen, auch selber Gerichte zusammenzustellen, die vielleicht nicht immer super lecker waren. Aber also einfach dieser Umgang mit Lebensmitteln finde ich auch immer noch wahnsinnig toll.
Mhm.
Ne, schon allein zugucken, wie irgendjemand sein tollstes Gericht auf dieser Erde zaubert. Das ist einfach, ich weiß nicht, das berührt mich. Und dann dieser Umgang noch mit den Menschen und versuchen, sie zu spiegeln oder ihnen ja einfach nur bei ihrem Weg zu helfen, wieder ein normaleres Verhältnis zum Thema Essen zu bekommen. Das, ich weiß nicht, das war dann irgendwie vielleicht ausschlaggebend.
Schön, ja. Wie hast du es denn dann für dich aufgearbeitet, so deine Essbiografie, wenn du sagst, das ist nicht Bestandteil des Studiums und der Ausbildung? Magst du das erzählen?
Ja, ich war auch schon immer sehr reflektiert, so mit mir und meinen ganzen Herausforderungen und war da, glaube ich, tief im psychologischen Thema und habe mich immer selber so ein bisschen versucht zu analysieren. Aber so richtiger ja, vielleicht so der Enddurchbruch war eigentlich, als ich mich wegen meiner Tochter nochmal mit der ganzen Thematik beschäftigt habe. Und da habe ich dann auch zusammen mit einer Ernährungspsychologin gearbeitet und so ein bisschen nochmal mehr rausgefunden über mich selbst. Da kam dann auch dieses ganze Neurodivergenz-Thema durch. Und tatsächlich ist es jetzt wirklich so wenig Thema wie noch nie in meinem Leben.
Schön.
Also ich glaube einfach dieses Wissen, wer bin ich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, das hat irgendwie das Essen immer so ein bisschen eingenommen. Und ich wusste vielleicht gar nicht, warum habe ich jetzt an dem Abend einen Essanfall oder warum bin ich wieder sehr restriktiv. Aber es war natürlich, wie bei sehr vielen anderen, war es natürlich nicht das Essen, sondern einfach das Ganze drumherum. Ja, der Stress,
ja.
Die Überforderung,
ja.
Die Überreizung.
Genau. Also die Unfähigkeit eigentlich dann auch, sich emotional auf andere Art zu regulieren, ne? Das ist ja oft,
genau.
Ne? Oder auch das Bedürfnis nach Kontrolle. Und wenn ich vieles im Außen nicht kontrollieren kann, dann wenigstens das Essen, ne? Oder
genau.
Was ich meinem Körper zuführe. Genau, da kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen detaillierter drauf, weil ich finde, das sind so ganz wichtige Themen. Und ich weiß nicht, müssen wir vielleicht auch gleich nochmal gucken, ob wir mal unterscheiden zwischen männlichen und weiblichen Themen. Also ich glaube schon, dass sich das auch unterscheidet. Tendenziell hat man so, glaube ich, den Eindruck, es ist eher ein weibliches Thema, aber vielleicht kannst du da auch nochmal mehr zu sagen, auch wer so zu dir kommt. Das finde ich ja auch interessant zu hören. Mich würde nochmal interessieren, wenn du sagst, du bist wegen deiner Tochter da nochmal ans Thema gestoßen. Gab es denn bei deiner Tochter Anzeichen, was mit der Ernährung irgendwie schwierig war?
Ich hatte natürlich, und das weiß man ja erst, wenn man dann selber ein Kind hat, ich hatte natürlich, seitdem sie auf der Welt war, immer diese Sorge im Hintergrund, dass ich bloß verhindern möchte, dass sie eine Essstörung bekommt, ne, oder irgendein Thema mit Essen hat. Und da musste ich mich natürlich auch nochmal reflektieren und überlegen, warum ist die Sorge denn bei mir überhaupt da und was hat das dann für Auswirkungen auf meine Tochter? Ich habe immer versucht, das ganze Thema so entspannt wie möglich zu lassen, habe aber eben festgestellt, dass sie, genauso wie ich als Kind, schon einen großen Hang hatte zum Thema Essen. Also ich fand Essen einfach von Anfang an super toll. Und das ist ja auch erstmal schön. Aber es hat dann einfach mit, wie ich jetzt auch weiß, mit auch bei ihr Überforderungen und wahrscheinlich auch da Überreizung und Stress dazu geführt, dass sie schon ziemlich viel gegessen hat. Und wir da so ein bisschen ja mehr Maßregeln mussten, als mir eigentlich lieb war. Und dann natürlich immer mit der Sorge im Hintergrund, wohin geht das weiter, wenn wir eben nicht maßregeln. Und das hat mich so überfordert, auch als mein Mann da immer so ein bisschen rationaler drauf geschaut hat und ich gemerkt habe, ich kann das vor allem bei meiner Tochter überhaupt nicht trennen. Ich bin da super emotional geworden und das musste ich dann einfach nochmal angehen. Und weiß jetzt so ein bisschen im Umkehrschluss auch, nachdem ich mich ja tief ins Thema Autismus und ADS und Hochbegabung eingegraben habe, dass es ja oft eine Strategie ist zur Beruhigung, auch bei Überreizungen, zum Beispiel bei Kindern mit Autismus, dass sie entweder total selektiv essen und gar nichts mehr essen, also so ein kleiner Essensstreik, oder aber, dass sie sich überessen, also dass sie einfach keinen Stopp finden, weil ihre Interozeption, die Körperwahrnehmung, dann auch an dieser Stelle nicht mehr so greift. Und ne, der Dopaminanstieg und dieses Schlucken natürlich, was beruhigt, dann einfach ja immens wichtig wird. Und das habe ich dann auch alles so langsam verstanden.
Wie alt war denn deine Tochter, als ihr das so bemerkt habt oder als das für dich irgendwie so zum Thema wurde?
Da war sie so ungefähr eins. Also so ab eins wurde das Thema schon immer größer.
Und aber sie wurde halt auch gestillt oder wie habt ihr es gemacht?
Genau, sie wurde gestillt und zugefüttert, weil ich schon also mit 2 Tagen angefangen hatte zu arbeiten und mein Mann dann zuständig war. Und wir haben es immer in so Phasen gemerkt und das ist auch ganz spannend jetzt, wo sie wirklich gar nicht mehr unter Stress steht, ist das Thema Essen komplett entspannt geworden. Und das ist auch, es ist Wahnsinn.
Es ist echt, ja. Es ist unglaublich.
Man kann stoppen.
Ja. Es ist so gut, dass du das erzählst. Ja,
genau.
Wir müssen darüber mehr sprechen, damit andere Eltern das auch mehr verstehen und dass sie sich auch ermutigt fühlen, auch vielleicht solche Schritte mal zu gehen, um das zu erleben, ne, dass sich dann ganz viel Entlastung und Entspannung einstellt. Und das muss das oberste Ziel sein.
Richtig, das ist ja das Überessen und eben der Essensstreik, warum dann auch viele Familien zu uns kommen, weil sie sagen, das Kind isst halt nichts. Und da gucke ich mir nicht direkt an, was ist denn das Kind, sondern ich gucke mir halt erstmal an, was passiert denn gerade um das Kind herum alles. Und sei es vielleicht nur der Kita-Start, der einfach wahnsinnig aufregend für das Kind ist, ne? Und das Kind kann in der Kita nicht essen. Das ist dann ja nicht, weil es keinen Hunger verspürt, sondern weil es so aufgeregt ist und vielleicht, ne, nicht diese Sicherheit fühlt, die es bräuchte, um sich ruhig dann mit dem Thema Essen zu beschäftigen.
Ja, oder weißt du, das auch so ein zusätzlicher Reiz, also ne, dieses Kauen, Schmecken, Schlucken, Verdauen, dass das einfach gar nicht mehr verarbeitet werden kann, ne?
Genau.
Weil so viel drumherum ist. Ne?
Genau.
Oder vielleicht ja auch das Essen in der Kita unbekannt ist und so. Und das sind ja alles so kleine Details. Ja.
Oder natürlich auch, dass das Drumherum jetzt, egal ob in der Kita oder dann auch bei den Eltern zu Hause, ne, wie gestresst sind die Eltern vielleicht selber? Wie läuft so eine Tischanalyse ab? Also sitzt da die Mutter, die selber nichts isst und irgendwie, ne, möchte, dass das Kind unbedingt aber was isst und hat diesen Druck oder diese Anspannung, die das Kind dann schon fühlt. Da arbeite ich auch ganz oft eben erstmal mit den Eltern und schaue mir an, was kann dich denn erstmal beruhigen und was hast du für Glaubenssätze, die du jetzt auf dein Kind überträgst.
Mhm.
Und da tut sich auch immer schon sehr viel, wenn die Eltern das beherzigen.
Ja, total. Und ich meine, die sensiblen Kinder, die eben auch mit diesen Essthemen, sage ich mal, reagieren, die nehmen natürlich auch bei den Eltern alles ganz fein wahr. Das muss man sich immer wieder nochmal bewusst machen. Sensibilität ist ja dann auch oft auf mehreren Ebenen vorhanden und deswegen so emotionale Ansteckung. Ne?
Ja.
Dann geht das wie so ein Ping-Pong hin und her. Und deswegen, ja, es ist super wichtig, mit den Eltern zu arbeiten. Genau. Und eigentlich sind ja auch die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts vor allem Erwachsene. So. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn wir die Eltern da ja einfach mit Informationen versorgen. Und deswegen ist es wirklich total schön, dass wir heute sprechen. Ich überlege jetzt gerade, bevor wir jetzt nochmal zur Wissensvermittlung, sage ich jetzt mal, kommen, würde mich noch interessieren, magst du noch ein bisschen teilen, wie dein Weg war, als du dann bei dieser Ernährungstherapeutin warst und auch das Thema mit deiner Tochter so gut bearbeiten konntest und dann in Richtung Neurodivergenz gekommen bist? Magst du noch teilen, wie das war?
Also bei der Ernährungstherapeutin haben wir halt natürlich vor allem wieder mit mir gearbeitet und geschaut, was löst es halt in mir aus, wenn meine Tochter zum Beispiel dann nicht aufhören kann zu essen? Also wieso triggert mich das vielleicht oder dann auch meinen Mann? Also welche Sorgen macht man sich da? Und inwiefern ist die Essstörung dann eigentlich in mir noch aktiv? Und ich habe mich dann, glaube ich, so ein bisschen selber langsam in das Thema ADHS bewegt. Ich kam erst von Hochsensibilität, wie vielleicht so viele, dann irgendwann aber aufs Thema ADHS. Hatte dann meine Diagnostik gemacht und habe mich dann super viel wiedergefunden, was so die weibliche ADHS-Seite auch anging. Und habe dann auch meine Medikation genommen und merkte bei mir einfach so einen immensen Switch von, ich stand die ganze Zeit unter Anspannung und Stress und da war ich einfach komplett ruhig und hatte so eine wahnsinnige Geduld, auch wieder mit meiner Tochter. Das heißt nicht, dass ich vorher irgendwie, ne, so eine Rabenmutter war, die irgendwie ständig durchgedreht ist. Das kann man sich jetzt auch nicht vorstellen, aber es war für mich einfach ein wahnsinniger Unterschied. Und da habe ich dann nochmal mehr Kapazität gehabt, um nochmal feinfühliger zu merken, was ist gerade bei meiner Tochter eigentlich auch alles zu viel? Und habe dann einfach so ein bisschen herausgefunden, dass sie sich in der Kita, wo sie ist, nicht wahnsinnig gut entfalten konnte und dass da alles nicht so lief, wie wir uns das gewünscht hätten. Ab einem gewissen Alter vor allem, als es so losging, dass sie ja so soziale Regeln befolgen musste, ne, oder verstehen musste und mit den anderen Kindern mehr in Freundschaften kommen wollte, dass es einfach schwierig für sie war und diese Reizüberforderung auch für sie eben sehr prägnant war. Und dann war eine Leidensgeschichte bei uns in der Familie. Also es wurde sehr, sehr schlimm mit dem Verhalten von ihr. Und dann haben wir sie irgendwann aus der Kita rausgenommen und haben nach 2 Monaten ungefähr wirklich gemerkt, wie sie sich essenstechnisch, aber eben auch in ihrem kompletten Verhalten wieder normalisiert. Also wirklich ein tolles, neugieriges, mutiges Wesen wieder wurde. Und ja, in der Zwischenzeit hatte ich noch meine Autismusdiagnose gemacht, weil ich auch da für mich Sicherheit wollte und aber auch für meine Tochter das vermutet habe, dass es vielleicht auch für meine Tochter zutrifft. Genau, und so sind wir dann quasi in das Thema noch rein. Und dann kam irgendwann auch das Thema mit der Hochbegabung, weil ich bei meiner Tochter eben ja auch so diese Dreierkombi vermutet habe, weil ich ja jetzt auch mittlerweile weiß, dass das Hochbegabung zu diesen starken Emotionsspitzen führt und natürlich auch einfach dieses, ich denke, Hochbegabung mit Autismus kombiniert einfach nochmal extremer im ganzen Fühlen und Wahrnehmen ist. Und das hat einfach eins zu eins gepasst zu mir, aber auch zu meiner Tochter. Und seitdem wir dieses Wissen auch haben und sie da nochmal anders begleiten können und ja, es einfach verstehen, ne, wann tritt auch dieses Überessen dann vielleicht bei ihr nochmal auf und dass es dann okay ist, weil wir einfach wissen, sie braucht das gerade zur Beruhigung. Wir können ihr vielleicht noch andere Beruhigungsstrategien in dem Moment anbieten, aber wenn das so ist, dann ist das so. Aber es führt halt nicht mehr im Allgemeinen dazu, dass sie das jeden Tag macht und deswegen jetzt zum Beispiel ins Übergewicht geht. Und das finde ich das Interessante auch für andere Familien zu analysieren oder einfach mal zu beobachten, wann tritt das denn eigentlich auf? Ja, und wann tritt es nicht auf? Entweder mit dem Überessen oder mit dem gar nicht mehr Essen. Und was für Situationen sind das? Weil wir durch die Selbstbeobachtung schon so viel rausfinden können.
Ja, wow. Da habt ihr ja schon einen Weg hinter euch. Ja. Sollen wir denn mal so ein bisschen nach, ich sag mal, verschiedenen Themen gucken? Also, weil ich nehme mal an, also das Essverhalten und auch die Wahrnehmung und Bedürfnisse zum Beispiel bei Autismus-Spektrum in Bezug auf Ernährung sind wahrscheinlich anders als jetzt zum Beispiel bei ADHS, ne? Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Und ich meine, die Schwierigkeit ist ja wenn man mehrere dieser Neurodivergenzen hat, also für denjenigen, der das hat, ne, den das betrifft, der muss ja ständig in sich jonglieren und ausbalancieren. Das heißt, allein das ist ja schon eine wahnsinnige Regulationsanforderung. Ne?
Ja.
Und ich finde das eigentlich auch so einen ganz guten Ansatz zu sagen, naja gut, dann kann das ja mal sein, dass eben das dann die Regulationsstrategie ist, ne, mit dem Essen und da eine Form von ja Entspanntheit eben mitzubringen, ohne dass man gleich in Panik gerät, das Kind kriegt jetzt Essstörung und so weiter, Übergewicht. Weil im Zweifel, wenn man dann den Fokus da zu sehr drauf legt oder wieder da zu viel Druck reingibt, ne, dann wahrscheinlich führt es dann eher dazu, ne, als wenn man dann einen entspannten Umgang mit findet. Die Frage ist ja nur, ob man es weiß. Also wenn jetzt eben man nicht weiß, ob die Kinder im neurodivergenten Spektrum sind, dann ist man vielleicht auch schneller verunsichert als Eltern, ne, sodass wir mal so ein bisschen aufklamüsern. Also was könnten denn zum Beispiel Anzeichen sein? Vielleicht können wir ja auch mit Autismus-Spektrum anfangen, dass du mal so ein bisschen erzählst, auf was könnte ich denn achten als Eltern und wo sollte ich mir vielleicht Unterstützung holen oder was bräuchte es vielleicht noch an Informationen, damit die Eltern da für sich noch ein bisschen weiterkommen.
Ja, das ist super spannend, weil es gibt viele Studien, die zeigen, im Autismus-Spektrum besteht die Gefahr, in Anführungszeichen, für eine Fütterungsproblematik 5-mal höher als bei durchschnittlichen Kindern.
Boah, krass.
Das heißt, das sind wirklich oft schon die Kinder, die selektives Essverhalten haben, die vielleicht eine ganz genaue Struktur und Routine brauchen, die es vielleicht auch schon ganz früh überfordert, wenn zu viel am Tisch los ist. Ja, das kriegen die Eltern natürlich vielleicht auch nicht immer hin, wenn es vielleicht auch schon 2 Geschwisterkinder gibt. Aber da einfach drauf zu sensibilisieren, wann, in welchen Situationen ist ihr Kind denn was genau oder dein Kind und wo hat es Schwierigkeiten, wo sind so seine Vorlieben, hast du beobachtet, dass es vielleicht auch in anderen Situationen viel, viel besser klappt. Manchmal ist es so, dass es dann am Tisch nicht gut klappt, ne, weil das Kind vielleicht auch da überfordert ist, aber draußen auf einer Picknickdecke zum Beispiel dann besser, weil es vielleicht nicht dieses am Tisch sitzen und alle starren mich an ist. Aber es ja kann auch eine Abneigung gegen verschiedene Konsistenzen sein. Ne? Also es fängt auch ganz häufig an, dass die Kinder eigentlich bei der Muttermilch oder dem Brei bleiben wollen und die stückige Kost auch nicht so cool finden, weil es halt dann wieder sich anders anfühlt im Mund und dann ganz, ganz lange auf Breikost sind. Ne? Und man sich da vielleicht schon so ein bisschen Sorgen macht, dass das Kind schon 2 ist und da einfach nichts kommt. Und solange es ja vom Gewicht und der Größe durchschnittlich in seinem Normalbereich liegt, ne, auch da guckt man ja auch immer auf die Eltern. Wenn die Eltern jetzt selber zum Beispiel sehr schlank sind, dann ist man da natürlich jetzt ne, bei dem Kind ebenfalls in der Richtung unterwegs. Aber sobald das irgendwie okay ist, würde ich jetzt auch gar nicht so sehr eingreifen, dass ich sage, das muss sich jetzt aber verändern. Da würde ich dann eher wirklich langsam daran arbeiten, wie können wir neue Konsistenzen, neue Lebensmittel ganz gemächlich einführen. Da gibt es halt auch verschiedene Techniken, um das Kind nicht zu überfordern. Aber du kriegst natürlich ein Problem, wenn die Kinder wirklich stark untergewichtig sind.
Klar.
Und irgendwann vielleicht auch gar nicht mehr essen wollen. Und wenn dann auch noch sowas wie, man legt dem Kind jetzt eine Sonde, ne, es wird zwangsernährt, also all sowas kommt, dann müssen wir uns nicht vorstellen, ne, was das wieder in dem Kind auslöst. Aber genau, dahin soll es natürlich nicht kommen. Deswegen wäre es für die Eltern schon ganz gut, sobald das auch vor allem mit dem Gewicht oder mit dem selektiven Essverhalten extremer wird, sollte man sich definitiv einfach Unterstützung holen.
Okay, also eigentlich doch auch die Tendenz, lieber nicht so lange warten. Und wenn ich meine, ne, Eltern kennen ja ihr Kind doch immer am besten. Und wenn ich so als Mama oder Papa ein komisches Gefühl habe, lieber dann einmal mehr Beratung holen. Und wenn ich dann mich entlasten kann, ne, also wenn du dann zum Beispiel als Ernährungstherapeutin sagst, ach, ne, das ist alles noch im Rahmen und jetzt beobachten wir das mal vielleicht 2-3 Monate und dann kommen sie nochmal wieder, ne, so, als man zu lange vielleicht wartet, also das wäre ja gruselig, ne? Also Sondenernährung und so,
Ja, oder das Beispiel, was ich dir im Vorgespräch eben schon erzählt habe, ne, dass die Kinder dann quasi gegen ihren Willen, also der Mund ist ja eigentlich intim und keiner sollte mir da irgendwas reinschieben, was ich nicht möchte. Und Kinder, die man gegen ihren Willen dann vollstopft mit vielleicht Sachen, die sie wirklich nicht gut finden, dass sich da dann im Nachgang natürlich auch eine Essstörung entwickeln kann. Also da einfach wirklich sensibel sein und schauen, wenn das Kind auch den Kopf wegdreht und nicht möchte, dass man ja da auch als Eltern nicht den Löffel weiter reindrückt. Oder denkt, das Kind müsste jetzt so essen.
Ja, oder auch das, was es ja früher gab, man muss den Teller leer essen.
Genau.
Ne? Oder man konnte auch nicht, man bekam was drauf, auch in einer bestimmten Menge, die man sich selber nicht auswählen konnte. Ne? Also ich glaube, dass viele, vielleicht ist das jetzt nicht mehr so meine Generation, sondern eher die Generation vielleicht meiner Eltern, aber also ich glaube, das gibt es vielleicht auch immer noch und sind nicht mehr so häufig, aber das kann schon auch zu Essproblematiken führen im Verlauf. Eben jeder Mensch ist sehr unterschiedlich und sehr individuell. Wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel Kinder im Autismus-Spektrum sehr picky Eater sind und man hat vielleicht auch Sorge, dass die nicht alle Nährstoffe und Vitamine so zu sich nehmen. Was empfiehlt ihr da ernährungstherapeutisch? Also sollte man dann auch supplementieren oder was ist da ratsam?
Da muss man ja dann auch so ein bisschen unterscheiden, ist es picky eating oder ist es wirklich schon vielleicht eine beginnende AFID-Essstörung? Picky eating ist auch laut einer groß angelegten Studie 40% der Kinder haben das mal. Und das ist auch völlig okay. Es ist auch nicht schlimm, wenn das Kind irgendwie mal phasenweise nur trockene Nudeln isst. Da hat man ja auch herausgefunden, dass die Kinder die Nährstoffe wahrscheinlich viel besser nochmal verwerten können als wir. Aber wenn wir jetzt bei Picky Eater sind, ne, empfehle ich immer, dass wir uns die Ernährung mal 2 Wochen angucken. Und dann habe ich so eine Software, da gebe ich das ein, was das Kind gegessen hat. Und da kommt dann raus, welcher Nährstoff wird in welcher Menge ungefähr aufgenommen. Und meistens erleichtert das die Eltern ein bisschen. Oder wir arbeiten dann nur an 1-2 Nährstoffen und schauen, wovon kann das Kind vielleicht ein bisschen mehr essen. Wenn es so Richtung AFID natürlich schon geht, muss man nochmal genauer schauen. Und da gibt es dann auch ganz andere Therapieoptionen. Ne, da schult man dann eher so ein bisschen wieder die Eltern in dem Wissen, was ist das eigentlich und welche Ursachen hat es. Das hängt ja auch ganz eng mit der Autismus-Spektrum-Störung zusammen, AFID. Da gibt es irgendwie ein paar, jetzt auch gerade neue, ganz neue Studien. Da war es, glaube ich, 16% der AFID, also Menschen mit AFID-Essstörung.
Kannst du nochmal sagen, was das genau bedeutet? Also was ist dann der Unterschied zu Picky Eating?
Der Unterschied ist, dass das wirklich Kinder sind, die ja in ihrem Gedeihen und ihrer Gewichtsentwicklung massiv eingeschränkt sind. Also es hat Auswirkungen. Beim Picky Eating sind das meistens Kinder, die relativ stabil sind, so Größe und gewichtstechnisch. Und die haben vielleicht mal eine Ablehnung gegen Lebensmittel, aber essen meistens mehr als 10 Lebensmittel. Und in verschiedenen Situationen kann sich das auch ändern. Bei Oma kann ich zum Beispiel vielleicht die Frikadelle essen und bei Mama sage ich dann nein.
Kommt mir sehr bekannt vor. Interessant.
Ja. Oder ich sage dann irgendwie, es schmeckt mir nicht, mag ich nicht. Aber es ist nicht diese Angst und der extreme Ekel. Also nicht so super emotional wie dann bei AFID.
Okay.
Und bei AFID hat man wirklich Kinder oder auch Erwachsene, die essen weniger als 10 Lebensmittel und du merkst denen wirklich an, was bei denen passiert, wenn du sagst, isst das jetzt mal bitte. Das ist ein Erstarrungsprozess, einfach eine komplette Überforderung, also wirklich was tief Psychologisches und nicht einfach nur eine kleine Ablehnung.
Ja, okay, also einfach nochmal so das Bewusstsein zu schärfen, dass man eben mit dem Druck, den man vielleicht auch im Kontext von Nahrungsaufnahme auslöst, so dass man da eben möglicherweise Schaden anrichtet und dass das einfach wichtig ist, dass alle Eltern da gut gucken, ne, und einen sensiblen Umgang finden. Und wer unsicher ist, darf sich gerne Rat holen. Ja, also das finde ich echt nochmal so eine ganz gute Conclusio. Und was mich auch noch interessieren würde, ich hatte mal gelesen, dass bei Anorexie tatsächlich gar nicht so selten auch unerkannte Neurodivergenz, vielleicht sogar Autismus-Spektrum am meisten, ich weiß es nicht mehr so genau, vorkommt. Hast du da noch mehr Infos, wie Anorexie und Autismus-Spektrum irgendwie zusammenhängen?
Das fand ich auch super interessant. Da gibt es mehrere Studien. Also eine hat herausgefunden, dass es knapp wahrscheinlich ein Drittel der Menschen mit Anorexie sind, die eben die autistischen Merkmale, also den autistischen Fragebogen, den sie da bekommen haben, erfüllt haben. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Ja, weil natürlich auch, ne, der Hungerzustand zu Merkmalen führen kann, wie Isolation und Struktur, Rigidität, sowas. Aber es gibt auch andere Studien, zum Beispiel 2019 ist eine rausgekommen, die die verschiedensten Gene jetzt untersucht. Ne? Also welche Gene spielen bei Anorexie oder zur Entstehung von Anorexie eine Rolle und womit korrelieren die eigentlich? Und da hat man rausgefunden, dass, dass die Gene sind, die mit zum Beispiel sowas wie Zwangsstörungen, Schizophrenie, Depressionen und sowas korrelieren. Und da kommen wir dem Autismus ja teilweise auch schon sehr nah, wenn es wieder diese Struktur, die Kontrolle, die Rigidität, aber auch die verzerrte Wahrnehmung vielleicht, ne, so eine gestörte Interozeption vielleicht auch. Und dann natürlich auch die Neigung zu Depressionen, weil man sich viel mehr mit sich und der Welt beschäftigt, viel mehr Gedanken macht. Dann vielleicht auch noch, ne, die Überschneidung von Autismus und Hochbegabung, die sein kann. Also ich glaube, dass wir da auf einem ganz neuen Pfad sind von der Erkenntnis, was sind überhaupt Essstörungen und das eben nicht mehr als psychologische Hauptursache Bindungsproblematik abtun dürfen, sondern wirklich als neurobiologisches System, was dahinter steckt. Und dass die Menschen dann einfach ein erhöhteres Risiko haben, das zu entwickeln, wenn natürlich verschiedenste Dinge in der Umwelt noch dazu beitragen.
Klar. Also ich komme ja aus der psychodynamischen Ecke, ne? Und klar, die Entwicklungen und die wissenschaftlichen Erkenntnisse jetzt über neurobiologische Zusammenhänge, das ist natürlich super und auch da bin ich sehr, sehr froh, dass das entdeckt wurde. Gleichzeitig gibt es bestimmte Dinge, die hat Freud vor über 100 Jahren schon so festgestellt, die konnte man noch nicht nachweisen. Also es ist auch interessant, ja, dass man halt heute kann man es dann neurobiologisch begründen. Aber man könnte ja auch sagen, also es ist eben wieder Henne und Ei, dass bestimmt, ich sag mal, Dynamiken, ne, zwischen Eltern und Kindern, ne? Also in der Beziehungskonstellation, in der Familienkonstellation, vielleicht auch über Generationen hinweg, ne? Eine bestimmt epigenetische Prägung, ne? Und damit auch, ne, biologisch, neurologisch vielleicht dann irgendwann abbildbar, ne? Oder eben zeigbar oder nachweisbar, ja, dass die das beeinflussen. Ne? Also es ist immer, irgendwie bedingt sich halt alles. Ne? Wir Menschen sind halt irgendwie komplexe Wesen, ja, und irgendwie hängt alles miteinander zusammen. Ja, das ist irgendwie ganz spannend.
Ja, total. Ne? Also man darf ja auch die Beziehung dazu sich selbst nicht vergessen. Wenn wir sagen, ne, ist es nicht, vielleicht nicht nur ein Beziehungsthema, ist ja trotzdem wieder, wie jetzt in meiner Biografie, die Beziehung zu mir selbst so wichtig für dann vielleicht die Heilung der Essstörung, weil ich dann erst verstehe, wer ich bin. Also ist es ja dann, ne, schon unbewusst wieder ein Beziehungsding, um aber meine Neurobiologie meines Gehirns zu verstehen.
Genau. Und weißt du denn auch was, ob durch, ich sag jetzt mal, bestimmte Abneigungen oder wenn jetzt bestimmte Konsistenzen oder bestimmte Sensibilitäten in Bezug auf bestimmte Nahrungsmittel, wenn das ja sehr stark gegeben ist, dass sich dann daraus auch eine Anorexie entwickeln könnte? Weißt du, hast du da Kenntnis drüber? Oder ist das eher unwahrscheinlich?
Doch, das kann tatsächlich, also da gibt es auch viel Forschung zu, dass wenn du, also nehmen wir jetzt an, das Kind, ne, ist ein autistisches Kind, was aber noch nicht erkannt ist, was quasi dann dazu gezwungen wird, zu essen, was es eigentlich nicht möchte. Und daraus entwickelt sich eine Aphid-Essstörung. Dann kann diese Aphid-Essstörung, die vielleicht auch noch nicht unbedingt erkannt werden musste, ne, aber die kann sich dann im Jugendalter zu einer Anorexie manifestieren, aber gar nicht mit dem Hauptgrund, dass das Kind oder der Jugendliche dünn sein möchte, sondern dieses Narrativ wird dann quasi genutzt, ne, weil es halt einfach in der Umgebung so offen dargelegt wird und einfach ein bisschen verständlicher ist.
Ja.
Aber eigentlich geht es den Menschen darum, wieder diese Kontrolle und die Struktur und es ist einfach auch dann vielleicht anfällig oder anfälliger für irgendwelche Menschen, die einem erzählen, das ist gesund und das darfst du essen und das darfst du nicht essen. Also dieses so ein bisschen mehr Schwarz-Weiß-Denken. Und dann entsteht daraus quasi die Anorexie.
Ja. Also was mich auch noch sehr interessieren würde, also gucke ich jetzt mal, ob ich mich ein bisschen zu weit aus dem Fenster lehne, aber ich versuche es mal.
Immer raus damit.
So diplomatisch wie möglich zu formulieren. Also ich habe immer wieder mit Jugendlichen und jungen erwachsenen Frauen zu tun, die auch irgendwie, jetzt ganz allgemein gesprochen, irgendwie neurodivergent sind. Und die zum Beispiel in ihrer Biografie das mal hatten, so Essstörungsthematiken. Und manche davon auch nicht so ganz unproblematisch, sage ich jetzt mal vorsichtig, auch mit Klinikaufenthalt. Und die sehr unter dem Vorgehen gelitten haben. Also ich habe teilweise welche gehabt, die dann wirklich kliniktraumatisiert waren, muss man fast so sagen. Weil das dort ein sehr... Ja, jetzt kommt das mit dem aus dem Fenster lehnen. Weil es dort ein sehr strenges, rigides Vorgehen gab. Also sehr strenge Regeln, wann wie viel gegessen werden muss. Dann musste gegessen werden mit anderen. Dann konnte man dort auch nicht ausbrechen. Man konnte, also es war, sage ich jetzt mal, kontrabedürfnisorientiert.
Ja.
Wie gesagt, ich bin ja jetzt auch keine Ernährungstherapeutin und bin jetzt auch überhaupt keine Expertin für Essstörungen. Also das ist eigentlich nicht mein Gebiet, was ich generell so behandle, weil das ja eben gerade, wenn es sehr akut ist, muss das ja auf jeden Fall klinisch begleitet werden. Aber ich habe mich dann oft so gefragt, ob das wirklich hilfreich war für die. Also ich meine, es gab auch welche, die haben sich dann selber entlassen. Und in der Regel war das eine gute Entscheidung. Und es waren eben Jugendliche oder junge Frauen, die dann therapeutisch eigentlich das nochmal aufarbeiten mussten, weil sie sich eben gefragt haben, was ist denn mit mir falsch, dass das nicht geklappt hat? Also dass diese Therapie in der Klinik nicht geklappt hat. Und mir ging es ja auch so schlecht. Und eigentlich wollte ich das auch, aber ich konnte nicht. Also es war wirklich... hat nochmal so die Selbstzweifel obendrauf gepackt, ja. Und mich würde wirklich interessieren, wie da deine Erfahrungen sind und was du auch davon hältst, wenn jetzt neurodivergente junge Menschen mit einer Essstörungssymptomatik in Richtung Anorexie, wenn die in so eine sehr, ich sag mal, eher verhaltenstherapeutisch ausgerichtete Klinik gehen, was du davon hältst.
Du, ich bin so froh, dass ich nicht in der Klinik arbeite, weil ich glaube, da würde ich würde eingehen, weil das genau auch nicht mein Ansatz ist. Natürlich habe ich viele, die schon eine Klinikerfahrung haben und ich versuche, die wirklich immer so abzuholen und denen das zu bieten, was sie brauchen, auch in ihrem Tempo. Wo es natürlich jetzt wieder schwierig wird, ist, wenn die Anorexie schon so weit fortgeschritten ist, weil man einfach weiß, dass die Menschen mit so wenig Gewicht einfach nicht denken können. Das heißt, auch wenn du versuchst, mit ihnen zu arbeiten, ist es auf einem gewissen Körpergewicht einfach nicht möglich. Ja. Das heißt, die Klinik ist natürlich auch so ein bisschen gezwungen, ne, die PatientInnen dann relativ schnell wieder auf so ein Normalgewicht in Anführungszeichen zu bringen. Aber da kommt die Psyche oft ja gar nicht hinterher. Das heißt, das Körpergewicht stimmt wieder, ne, so wie man es auf dem Blatt Papier haben will. Aber die Psyche ist noch total weit hinterher und kommt natürlich auch das mit dem Gewicht dann überhaupt gar nicht klar. Und die Heilung von Essstörungen ist sowieso sehr langwierig. Also da muss man, finde ich, auch wirklich ambulant noch Jahre mit einplanen und auch da immer wieder die Achterbahn quasi immer wieder in seinem Leben Situationen, wo sie zurückkommen kann. Und mein Ansatz ist da eben völlig anders als in der Klinik, aber ich bin auch in der schönen Position zu sagen, ich bin halt nur in ambulanter Praxis und habe da eben nicht die letzte Verantwortung. Aber das verstehe ich vor allem im Thema Neurodivergenz super, weil schon allein diese Gruppensituation kann einen ja total überfordern und auch dieses Autonomiebedürfnis, was ja viele haben, das ist ja da total eingeschränkt und Das verstehe ich komplett, dass man danach eigentlich wieder seine Erholung braucht.
Ja, und ich meine, es ist ja insgesamt für Menschen mit Neurodivergenz in die Klinik zu gehen. Also ich meine, im schlimmsten Fall hat man kein Einzelzimmer und viele können nicht mit anderen in einem Raum schlafen. Viele können auch nicht in fremden Betten schlafen. Also es sind alles so Faktoren, die eigentlich für neurodivergente Menschen eben auch nicht passend sind, ne? Um sich dann auch dort wirklich erholen zu können. Also für die ist das dann eben oft noch mehr Stress, weil viel Ungewohntes, viel Fremdbestimmtes, viel auch schon Druck und Zwang, ne? Also gerade mit den Jugendlichen, dann werden auch oft so Verträge gemacht. Und ich verstehe schon den Ansatz, ne, wenn jemand sehr stark untergewichtig ist, ne, und dann bestimmte neurologische Gehirnprozesse nicht mehr funktionieren. Natürlich muss man denjenigen erstmal ins Überlebensgewicht wiederbringen, ne? Aber auch danach eben ist dann der Druck einfach zu hoch. Und natürlich, dann gibt es wirtschaftliche Gründe. Die Kliniken müssen auch gucken, dass sie die, ne, sozusagen schnell wieder fit kriegen. Also gibt einfach viele Gründe. Ja. Und ich frage mich halt, wenn man das jetzt zum Beispiel wüsste, ne, was gäbe es denn für Alternativen? Also wenn man jetzt weiß, ich habe eine autistische Tochter und die ist jetzt in der Anorexie und es ist halt, es geht wirklich irgendwie so um Leben und Tod. Aber wo schicke ich denn dann mein Kind hin? Wo kann ich denn sagen, da wird auch der Autismus mit berücksichtigt? Gibt es da Kliniken oder hast du da Kenntnis drüber?
Ist mir leider nicht bekannt. Aber ich habe auf jeden Fall immer wieder Familien, wo es vom BMI noch ja, oder auf Selbstverantwortung dann gemacht wird, dass sie sagen, sie wollen auf keinen Fall in eine Klinik und sie wollen das eben mit einer ambulanten Psychotherapie und dann uns als Ernährungstherapeuten machen. Mhm. Streng genommen sind wir halt irgendwann, eigentlich irgendwann raus ab einem gewissen BMI. Eigentlich dürfen wir das dann nicht. Aber auch da kann man, ne, das kann man dann rechtlich mit denen abklären. Und ich verstehe es. Ich verstehe es zu 100% und ich glaube, ich würde es nicht anders machen.
Ja, ich finde es halt einfach wichtig, weil ich glaube, das ist auch so ein Tabu einfach. Also, und man fühlt sich vielleicht dann ja auch eben sehr unter Druck, je nachdem, was der Hausarzt, der Kinderarzt oder je nachdem, wer auch was sagt, aus den Familienreihen, ne? Dass man dann auch als Eltern sehr schnell unter Druck gerät, dass man halt diesen, ja, ich sag mal, Richtlinienweg, ne, dass man den halt beschreitet, weil das ist ja vorgesehen und das ist ja das, was halt vielen vielleicht auch geholfen hat, aber wenn man vom Gefühl her eigentlich weiß, dass das nicht zum eigenen Kind passt, dass man auch da nochmal Eltern ermutigt, individuelle Lösungswege zu finden, die eben zu diesem Kind und zu der Gesamtsituation passen. Weil, also das ist immer noch auch mein Eindruck, ne, mit neurodivergenten Familien, die denken dann halt immer noch, ja, sie müssen es so machen, wie es halt alle machen. Also das setzt allein schon so sehr unter Druck, dass das eigentlich nur schief gehen kann. Ja. Ne, und dass man eben sich Menschen sucht, wo man sich wohlfühlt und wo man das Gefühl hat, okay, wir kriegen das gemeinsam hin, ne? Und dass man eben nach Alternativen guckt und sich dann doch jenseits dieser Standards bewegt, das würde ich total gerne mitgeben, denen, die jetzt zuhören.
Also ich merke das vor allem, also ich betreue ja ganz viele, auch junge Mädchen, schon wirklich lange, über Jahre. Und ich merke, dass auch die einfach jemanden brauchen, der ihnen zuhört und sie ernst nimmt von Anfang an. Und das kann auch schon das 8-, 9-jährige Mädchen sein, ne? Wo man einfach als Person ausstrahlt, du darfst hier einfach sein, der du bist und ich werde dir nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, was du jetzt machen sollst, weil das wird sowieso nicht klappen. Und dann kommt schon auch diese Veränderung oder der Wunsch, ne, mit ganz viel Wissen natürlich dann auch über den Körper, weil das fehlt denen tatsächlich häufig, weil die Erstörung ja meistens irgendwie nur so ein paar Felder bearbeitet, die wichtig sind und alles andere wird so ein bisschen außen vor gelassen und da dann irgendwie so langfristig drüber zu sprechen, das hilft dann, ja, bei den meisten hilft es wenigstens ein bisschen und auch wenn man dann nur so ein Teilbegleiter ist, ne, und sie irgendwann gehen lässt, weiß man ja trotzdem, irgendwas hat man vielleicht dann doch in dem Kopf hinterlassen.
Ja, auf jeden Fall. Also so bewertungsfreie Räume, ne, das finde ich auch total wichtig. Ja, und da trägt halt Schule nicht unbedingt positiv zu bei, ne?
Nee.
Also viele anorektische Mädchen sind ja auch sehr leistungsorientiert, verlangen sich sehr viel ab, ne, und sind auch oft sehr kluge Menschen, ne? Und das kommt halt dann auch oft irgendwie zusammen und das ist natürlich auch so ein bisschen also gesellschaftlich bedingt, sage ich jetzt mal, ne?
Ja.
Es ist nicht so, dass man die Vielfalt fördert, sondern es geht halt viel um Leistung und funktionieren müssen, ne?
Und auch da mal offen dann drüber zu reden, ne? Also das habe ich auch bei ganz vielen, dass ich auch sage, du steckst auch gerade in einer echt harten Zeit, weil du bist jeden Tag dann, ne, mit deiner Klasse, mit deinen Kandidaten zusammen, wo dann der Vergleich kommt oder wo du dich nicht wohlfühlst und das ist gerade auch einfach hart und das einfach mal so im Raum stehen zu lassen, ne, dann fühlt man sich auch wieder ernst genommen.
Wie würdest du denn den Zusammenhang sehen mit der Veränderung der Körperlichkeit bei Mädchen, also jetzt, ich sag mal, Einsetzen der Pubertät, Menstruation, hormonelle Veränderungen im Kontext von solchen Essstörungen? Mhm. Ist das, also gibt es da auch Untersuchungen, dass es da einen erhöhten Zusammenhang gibt?
Ja, also es gibt ja auch beim Thema ADHS die Vermutung, dass ADHS bei Frauen nochmal genau um diese, ne, Hormonveränderungen intensiver wird oder vielleicht da auch so erst richtig ausbricht und man vorher gar nicht so wahnsinnig viel gesehen hat. Das kommt natürlich dann auch noch dazu, aber es gibt natürlich auch vielleicht dann schon die traumatisierten Mädchen, die dann durch die Körperveränderungen das nicht wahrhaben wollen, ne, und dann einfach versuchen, durch die Anorexie weiterhin Kind zu sein. Oder wie du eben im Vorgespräch auch schon gesagt hast, mit dieser generellen Veränderung und den Kommentaren dann von außen nicht richtig umgehen können oder sich dann schon versuchen zu vergleichen und alles. Das ist natürlich enorm, was da ja einfach für die Psyche alles an neuen Themen kommt.
Total. Ja, und ich finde auch, wir müssen das irgendwie nochmal, deswegen glaube ich, müssen wir auch gleich nochmal auf die Jungs gucken, weil es ist schon sehr unterschiedlich, ne? Also ich meine, rein biologisch verändert sich ab 9, ne, der weibliche Körper, vielleicht auch erstmal innerlich, dass die Hormonproduktion ansteigt. Aber dann mit 10, 11 gibt es Mädchen, die kriegen ihre Menstruation, die kriegen Brust, die kriegen Hüft und Po. Ja, also ich meine, klar, das ist vorher auch schon da, aber eben nicht so ausgeprägt. Und wenn ich dann eben, je nachdem in welchem Kontext ich mich bewege, familiär oder, ja, also ich werde bewertet, ich werde angeguckt. Es fällt auf, dass mein Körper sich verändert und ich unterliege auch vielleicht nur Blicken. Das reicht ja schon. Es müssen ja nicht mal Kommentare sein. Und ich finde, da sind halt Mädchen einfach so in ihrem Wesen einfach noch so verletzlich, weil sie noch so klein sind, ja, einerseits, und andererseits verändert sich der Körper, weil bei Jungs, also ich meine, klar, das Testosteron schießt auch ein, aber viel später, also auch Stimmbruch und mehr Muskulatur und sowas, das kommt im Verhältnis wirklich spät, und das ist auch nicht so auffällig, und Jungs kriegen halt nur ein Hormon sozusagen, ne, mit voller Dosis. Bei den Mädchen sind es halt wirklich mehrere, und das macht eben ja auch diese zyklischen Schwankungen und so, das macht einfach den Umgang auch mit der eigenen Regulation, ne, wo wir wieder beim Thema sind, wie reguliere ich mich, wie werde ich dabei begleitet, wie werde ich angeleitet, mich zu regulieren, und Essen ist immer verfügbar, ne? Also wenn man durch die Stadt geht, wo sind die meisten Leute an irgendwelchen Fressbuden? Also das ist halt immer verfügbar. Gut, und jetzt kommt noch das Digitale dazu. Das ist natürlich auch oft verfügbar, ne? Aber es sind beides, jetzt sage ich mal, nicht so ganz gesunde Regulationsmechanismen, ne? Und da denke ich halt immer, ja, es müsste mehr gelernt und begleitet werden, dass Emotionen dazugehören, dass sie einfach ganz gut sind, dass die da sind, dass das uns menschlich macht, aber eben auch gleichzeitig zu vermitteln, wie regulierst du dich? Also was tut dir gut und was brauchst du denn? Und wenn mir halt zum Heulen ist, dann heule ich halt und dann reiße ich mich nicht zusammen und schluck das jetzt noch 5 Wochen runter, um dann irgendwann einen Nervenzusammenbruch zu kriegen. Nein, sondern ich heule, weil ich heulen muss. Und das sind ja alles so Selbstverständlichkeiten, die gar nicht gezeigt oder angeboten werden, sondern es wird einfach erwartet. Es wird erwartet, dass auch junge Menschen das in dieser Lebensphase einfach hinkriegen.
Ja.
Also dass die sich einfach regulieren lernen und dass das so automatisch passiert. Aber das passiert eben nicht. Und ich denke eben, je weniger Eltern da sind, weil sie eben viel arbeiten, weil die Schulzeiten länger sind, ne? Desto weniger lernen die Kinder das. Desto mehr dysregulierte Kinder, desto mehr Alternativen brauche ich, wie zum Beispiel das Essen und so weiter. Ne? Also das ist so ein, für mich ist das so ein logischer Zusammenhang. Ja. Und tja, in Schule müsste das auch Thema sein. Ne? Also warum verändert sich mein Körper? Was macht das mit mir? Ist das bei anderen auch so? Ne? Und so weiter. Wie kann ich damit umgehen? Aber stattdessen muss man halt Mathe und Chemie pauken, obwohl man keinen Bock hat. Ne?
Ja, und vor allem auch der Umgang, ne, der Umgangston. Das ist ja scheinbar normal ist, dass Jungs einen dann in dem Alter irgendwie ne Pummelchen nennen oder ach, du bist ja ein bisschen dick geworden.
Ja, das ist schlimm.
Nach dem Urlaub oder nach den Sommerferien.
Ja.
Und dass die Mädchen da ja oft nochmal, also weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht nochmal sensibler, vor allem dann mit Neurodivergenz im Hintergrund, darauf reagieren und das ja ganz, ganz lange im Kopf haben.
Ja.
Also wie lang manche Botschaften dann im Kopf sind. Und ich glaube, der innere Kritiker bildet sich doch auch dann ungefähr um die Zeit aus. Das weißt du ja besser als ich.
Na gut, eigentlich bildet der sich schon immer. Ne? Also ich meine, die Eltern, ne, die prägen natürlich auch solche inneren Anteile. Ne? Und wenn ich dann halt als Eltern schon früh immer, weiß ich nicht, so einen Satz sage, der prägt sich, der brennt sich dann halt ein und der bleibt dann oder manchmal weitet der sich halt auch aus. Ne? Und das ist natürlich, ja, es ist super schwierig. Aber was würdest du denn sagen, wie ist das denn bei Jungs? Also es gibt doch deutlich weniger Essstörungen bei Jungs, oder? Oder ist das nur so nicht publik?
Ich würde auch also sagen, ich kenne jetzt gerade keine aktuellsten Zahlen, aber ich würde schon sagen, vom Gefühl her gibt es einfach deutlich weniger. Das stimmt. Ich habe auch erlebt, dass es auch häufig bei den Jungs ist, die vielleicht auch mehr ja so ein bisschen mehr die weibliche Form haben. Also muss jetzt gar nicht sein, dass sie homosexuell sind, aber dass sie einfach ne, so ein bisschen
sensiblere Wesen.
Genau, ja. sensiblere Wesen sind.
Ja.
Und es ist natürlich, also es kann natürlich genauso dramatisch enden, aber es ist ja oft eher ein Fokus auf mein Körper, wie er zu sein hat. Also dass er nicht unbedingt, so wie bei den Mädchen, die dann sehr tief ins Thema Anorexie, was ja die lebensbedrohlichste Essstörung ist, jedenfalls in der Kurzfristigkeit Todesfolge, dass das bei den Jungs einfach doch nicht ganz so häufig vorkommt und es dann eher in einem ne, Fitnessbahn, jetzt größtenteils, ich bin sehr verallgemeinernd, aber dass es halt wirklich da eher der Weg ist, ja, was einfach nicht so schnell eine tödliche Folge haben kann. Und deswegen, glaube ich, guckt man da vielleicht aber auch nicht ganz so schnell hin. Ich meine, das ist ja wie mit den Mädchen oder mit den Jungs, die Bulimie haben, wo man es von außen nicht sieht. Da guckt man auch nicht so schnell hin. Also Anorexie ist einfach die Krankheit, die man am schnellsten sieht. Was sie natürlich nicht weniger dramatisch machen, ne? Bulimie oder Fitnesswahn oder sowas. Da gibt es natürlich auch die Jungs, die dann schon ganz früh Anabolika nehmen, weil sie so aussehen möchten. Das macht ja auch wahnsinnig viel. Oder bei der Bulimie, dass da eben die langfristigen Folgen sind. Also ich habe auch einige Männer in Beratung. Und teilweise ist es dann aber wirklich eher der sensible Typ, bei dem die Themen fast identisch sind zu den Frauen.
Und sind das denn auch neurodivergente Männer?
Ja.
Schon, ne?
Ja, also das Thema überschneidet sich wirklich immens.
Ja, ich finde es auch interessant, weil das ist auch so ein bisschen meine Beobachtung. Also ich sag mal, die hochbegabten, hochsensiblen Jungs, die ja sehr, sehr sanft und zart sind, sage ich jetzt mal, eher von den Eigenschaften her weiblich konnotiert, die haben oft ähnliche Probleme dann zum Beispiel in Schule oder in solchen Settings, ne, wie Mädchen. Ja, also weil die Tendenz, und da sind wir halt irgendwie immer wieder bis so ein Dauerthema, ne, wir haben halt eher männlich konnotierte Gesellschaftsstrukturen, ja, und die ziehen sich halt durch alle Bereiche durch. Und wenn ich eben eher meine weibliche Seite lebe, ja, oder auch ausdrücken möchte und da vielleicht auch nicht den Wunsch habe, nur gegen vorzugehen, aber natürlich trotzdem auch Teil des Gesamten sein möchte, also eine Zugehörigkeit empfinden möchte, dann bin ich halt in so einem Dauerkonflikt und der kann mich natürlich auch psychisch sehr belasten. Ja, also das ist schon echt krass. Und ich denke ja auch, es würde der Welt gut tun, ne, wenn wir mehr weibliche, weiche, sanftere Seiten leben würden. Ne? Also natürlich haben Männer und Frauen jeweils beides in sich, aber wenn man halt nur aufs Funktionieren, auf Leistung, ne, auf Erfolg, auf Geld, Macht, was auch immer strebt, dann ist das halt sehr einseitig. Ne? Und die andere Seite kommt zu kurz.
Ja.
Ja, und ich denke auch, viele Kinder, die jetzt in Schulen vielleicht auch so ein bisschen aus dem Rahmen fallen, ich glaube, das sind schon die, die auch das andere zeigen und leben wollen und sagen wollen, hey, also ich habe auch noch andere Bedürfnisse und wenn die nicht erfüllt werden, dann gehe ich halt nicht mehr hin. So.
Ja, genau.
Ja, was ja eigentlich gesund ist, weil es ist ja nicht gesund, sich an ein krankes System anzupassen. Das muss man ja mal ganz klar sagen.
Richtig, und die ihre Autonomie dann auch spüren, ne? Und wirklich ausleben. Das finde ich so schön.
Total, total. Ja, und so geht es ja beim Essen auch. Also warum soll ich denn meinen Teller aufessen? Also das ist ja totaler Blödsinn. Oder warum soll ich Dinge essen, die ich nicht mag? Also natürlich, ne, wenn es dann, ich sag mal, irgendwie bedrohlich wird oder man hat Nährstoffmangel, natürlich soll man dann überlegen, was kann ich mal ausprobieren oder wo kann ich noch mal was Neues ergänzen oder so. Aber das muss doch nicht im Hauruck und Zwang geschehen, sondern eben, ne? Und da sind wir wieder bei diesen alten Erziehungsvorstellungen, die halt immer noch sehr präsent sind. Ne? Und wenn Menschen eben ihre eigene Erziehung nicht aufarbeiten oder dann sagen, ja, so nach dem Motto, der Klaps auf den Po, der hat mir ja auch nicht geschadet, das ist ja so ein bisschen da so drüber wischen, ne? Oder so nach dem Motto, ja, mir hat es auch nicht geschadet. Mein Vater hat auch mal gesagt, du musst den ganzen Teller aufessen. Das mache ich jetzt mit meinen Kindern auch. Ja, dann tragen wir diese Muster weiter. Ne? Und manchmal stößt es eben auf sehr zarte Seelen. Und dann hat man einfach ein Kind, was einfach richtig Probleme hat und leidet und eben im schlimmsten Fall irgendwie eine Form von Essstörung entwickelt. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Ne? Das muss irgendwie mehr ins Gespräch.
Kurzfristig ist es halt so einfach im Thema Essen ein bisschen den Druck rauszunehmen.
Ja.
Das ist wirklich das Alltäglichste, was wir machen und das ist eine direkte Veränderung.
Ja, ja, das finde ich total gut, dass du das sagst. Also das ermutigt sicher. Aber ich glaube schon, dass das für viele Eltern sehr, sehr stressig ist, wenn das Essensthema, weil das eben so ja auch allgegenwärtig ist und man hat dann mit den Kindern jeden Tag Auseinandersetzungen und Konflikte oder mit der Kita oder der Schule, wenn es Schulessen gibt, was weiß ich, oder dass das Kind nichts mitnehmen will oder nur was Bestimmtes und ach, was weiß ich. Also weil das dann eben doch so allgegenwärtig ist, ist es gut zu wissen, dass man auch kurzfristig wirklich schnell Entlastung schaffen kann.
Mhm.
Ja. Magst du nochmal sagen, wie das denn bei ADHS ist? Also was sind da so die Kernthemen in Bezug auf Ernährung?
Mhm. Also bei Kindern unterscheidet sich das tatsächlich in meiner Wahrnehmung auch stark von den Erwachsenen. Die Kinder, die haben eher noch die Herausforderung des Nicht-Essens oder des Essens vergessen, wo die Eltern dann irgendwie immer hinterher sind, dass das Kind frühstückt, ne? Auch wenn es nicht frühstücken will, dass das Kind zu lange nichts isst, dass es dann irgendwie an der anderen Mahlzeit zu viel ist, ne? Oder wirklich diese Sorge vor Mangelernährung haben. Und bei Erwachsenen ist das schon, oder ab dem Jugendalter fängt es dann teilweise auch an, dass es eher Richtung Überernährung, also Übergewicht und teilweise wirklich Fettleibigkeit geht. Da gibt es auch echt große Meta-Analysen, die zeigen, dass das Risiko bei unentdecktem oder unbehandeltem ADHS für Fettleibigkeit zwischen, ich glaube, es waren 30% und 60% liegt.
Krass.
Das ist wirklich ganz, ganz groß angelegten Studien. Und das Spannendste war aber eine Arbeit, die dann gezeigt hat, wenn die Erwachsenen medikamentös gut eingestellt waren, dann hat sich das Gewicht nicht mehr von der normalen Kontrollgruppe unterschieden. Also es ist einfach dieses ständige, jetzt im Erwachsenenalter, diese ständige Suche nach Dopamin, was man dann eben mit Binge-Eating oder auch Bulimie, ne, schnell natürlich dann auslebt, also große Mengen an Essen dann wieder zur Beruhigung, aber eben auch als Dopaminsuche mit seinem, ne, Ungleichgewicht vom Dopamin im Gehirn. Und das finde ich halt auch spannend, wenn die Erwachsenen dann tatsächlich die Medikamente nehmen, dass sich das schon relativ ausgleicht. Was natürlich nicht heißt, dass man nicht weiter an sich arbeiten darf, ne? Aber dann macht es die Sache einfach ein bisschen leichter, weil man das dann auch besser umsetzen kann, was man gelernt hat.
Ja.
Und das ist wirklich eher bei Erwachsenen dann das Hauptthema und auch wie ernähre ich mich oder wie kriege ich es hin, ne, trotz meiner exekutiven Dysfunktion, da irgendwie gut zu planen, gut zu organisieren, mir was vorzubereiten oder was im Kühlschrank zu haben. Und bei den Kindern ist es halt wirklich eher dieses Vergessen. Ne, zu zappelig sein oder zu verträumt, zu abgelenkt.
Ja.
Genau.
Mm. Manchmal haben die ja auch nicht so einen guten Bezug dann so zu ihrem Körper. Ne? Die nehmen das gar nicht so richtig wahr. Habe ich jetzt Hunger? Habe ich Durst? Muss ich Pipi?
Genau.
Ne? Die vergessen dann solche Sachen auch, wenn die so einen Hyperfokus haben, zum Beispiel auch nochmal extremer.
Ja.
Ne? Und dann sitzen dann manchmal die Eltern daneben und füttern die Apfelstückchen.
Genau. Also. Und auch da finde ich spannend, weil da darf man sich auch wieder so ein bisschen mal hinterfragen. Ich habe ja Fälle, wo die Kinder dann wirklich partout, ne, am Tisch nicht essen möchten. Und da mit den Eltern dran zu arbeiten, ist es denn so schlimm, wenn das Kind nicht am Tisch ist? Ne? Also dann lass es halt auf der Couch essen
total.
Oder beim Spielen oder was auch immer. Da ist mir die Priorität, dass das Kind halt isst, jetzt gerade doch wichtiger. Und vielleicht braucht es auch die Ablenkung, weil es sich dann nicht zu sehr auf das Essen konzentriert. Ne? Und das dann wieder schwierig in der Wahrnehmung wird. Also da muss man echt an ganz vielen verschiedenen Strängen, mit verschiedenen Menschen, die man da vor sich hat, ziehen.
Ja, das finde ich nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, ne, dass man auch nicht so alte, ich sag mal traditionelle Vorstellungen, ne, alle sitzen gesittet am Tisch und jeder hält die Gabel adäquat, ne, so, also ich überspitze, aber natürlich sind gemeinsame Essenszeiten auch wichtig oder gemeinsam etwas zu tun ist wichtig, ist die Frage, ob es immer ans Essen gekoppelt sein muss. Also ich habe schon oft den Eindruck, dass das auch sehr überladen wird, also mit Erwartungen und dass das eben sensible Kinder merken und die sich deswegen halt auch rausziehen. Ne? Also dass man Essenssituationen, also gerade wenn man vielleicht auch zu mehreren ist oder Oma und Opa noch dabei sind oder weiß ich nicht, also dass man das einfach versucht zu entzerren. Ne? Dass es vielleicht auch okay ist, dass das Kind mal allein in der Küche ist und alle anderen im Esszimmer. Also einfach so herauszufinden, was ist denn eine entspannte Esssituation, weil das oft ist ja auch das Thema vor anderen Essen. Also das ist zumindest jetzt in meinen Beratungen, Therapien oft Thema. Auch jetzt bei nicht so schweren Fällen, sage ich mal. Also das Essthema bei Neurodivergenz, finde ich, ist immer Thema, ne? In unterschiedlicher Schwere. Und dass man dann eben auch da auf seine Bedürfnisse guckt und dass man mit den Kindern und den Jugendlichen, also dann vor allem, ne, guckt, was passt denn für dich, dass du gut essen kannst, weil wir wissen ja auch, Essen unter Stress auch nicht gesund, ne? Dann nehme ich auch nicht die Nährstoffe so gut auf und so weiter und so weiter. Ne? Und dass wir da Eltern wirklich auch ermutigen dürfen und sagen, Mensch, guckt mal, was passt zu euch, was passt zu eurer Familie, werdet kreativ, sucht nach Möglichkeiten, die zu euch passen, jenseits der Norm, ne? So nach dem Motto, ich bin die Rama-Familie. Also, ne? Also das ist irgendwie, ja, ich meine ganz ehrlich, wir können uns doch nicht erwehren, das ist doch alles irgendwie in uns abgespeichert.
Ja. Klar, ja.
Und für viele passt es ja auch, die Rama-Familie zu sein, aber für manche halt nicht.
Und ich unterstütze immer die Nicht-Rama-Familien und bin auch selber eine Nicht-Rama-Familie. Und ich glaube, das Wissen und die ganze Neurodiversitätsbewegung, das ist schon Das ist in dem Fall auch echt hilfreich, weil man die Kinder dann einfach nochmal besser versteht. Ich bin auch die Letzte, die sagt, wir brauchen 1000 Diagnosen für die Kinder. Aber wenn es dazu führt, dass man dann so ein Kind nochmal mehr versteht, weil man vielleicht dann sich jetzt in den Autismus einarbeitet und merkt, okay, das Essverhalten ist vielleicht einfach normal jetzt, wenn ich mich mit der Gruppe vergleiche und es dann Entspannung bringt, dann super. Ja, dann ist das ja völlig fein, weil dann vergleicht man sich endlich mal mit der richtigen Gruppe.
Ja. Was mich noch interessieren würde bei ADHS und Essverhalten, ist das Thema Zucker. Das ist ja irgendwie heiß diskutiert und umstritten. Aber manchmal braucht es ja auch. Also ich meine, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, so ein ADHS-Gehirn braucht ständig Input und das arbeitet ja auch sehr intensiv und es gibt immer irgendwas zu sehen und neu und so, dann braucht das ja auch zwischendurch Zucker. Ich meine, ist das denn eine legitime Variante, zwischendurch dann, was weiß ich, mal einen Schokoriegel oder einen Traubenzucker zu essen, oder würdest du auch eher von sowas abraten?
Ich würde per se erstmal von nichts abraten. Also es gibt da nicht, das ist goldrichtig und das ist total falsch. Ich würde mir immer anschauen, was wäre denn in der Situation alles vom Kind akzeptiert, ne? Und wie ist der Tag auch so strukturiert? Und auch da wieder zu verstehen, ne, wie funktioniert das Gehirn, wie du richtig gesagt hast, dass man da einfach öfter so einen kleinen Dopaminkick wieder braucht und das einfach Zwischenmahlzeiten natürlich herstellen können. Dieses Zucker löst ADHS zum Beispiel aus, ne? Oder dieses komplette Zuckerverzicht, dann geht das ADHS auch wieder weg. Das ist ja komplett überholt, aber du.
Manche sagen ja zum Beispiel, dass die Kinder halt danach dann noch hyperaktiver sind, ne, wenn die dann Zucker konsumiert haben.
Ist immer die Frage, wo waren die Kinder da tatsächlich? Ne? Das sind auch oft Beobachtungen dann nach Kindergeburtstagen gewesen. Und das sind die Kinder natürlich überdreht.
Also Zucker und viele Leute und viele Reize. Genau. Also der totale Overload. Genau. Ja, ich verstehe.
Und das sind ja auch die Kinder oft, die ADHS-Kinder, die zum Beispiel kurz vorm Schlafen gehen, ums Haus rumlaufen möchten oder müssen, ne? Und dann einfach dieser Bewegungsdrang. Und das ist, glaube ich, nämlich auch noch nicht so weit verbreitet, dass es ja gar nicht stimmt, dass die Kinder hyperaktiv die ganze Zeit sind, sondern sie sind ja eigentlich neurobiologisch immer kurz vorm Einschlafen, hat man ja mit den Gehirnwellen gemessen. Und dieses Suchen nach Dopamin oder nach irgendeinem Stimulus ist ja eigentlich, um nicht einzuschlafen.
Die Verhinderung, das heißt, zu verhindern, dass man einschläft. Ja, es ist ein bisschen paradox, aber ja.
Und da spielt das Essen ja dann eine super Rolle, ne? Weil dadurch gebe ich mir quasi wieder den Energiekick.
Ja.
Und auch da, ich würde das immer individuell betrachten und ich finde das überhaupt nicht schlimm, da den Schokoriegel oder was auch immer zwischendurch zu geben.
Ja.
Und dieses auf Zucker zu verzichten oder vielleicht auch auf verschiedenste andere Gruppen zu verzichten, um zu hoffen, dass das ADHS besser wird, das ist ja auch wieder, wenn wir uns das anschauen, psychologisch für das Kind wieder furchtbar, weil es wieder in eine Schokolade gepresst wird. Ne? Das darfst du jetzt und das darfst du nicht.
Hm.
Ja.
Aber das Thema Süßes ist sicher in neurodivergenten Familien ein großes Thema. Vielleicht können wir da trotzdem noch mal kurz bleiben. Also ich meine, klar, man guckt immer individuell, aber ich sage jetzt mal so, für die jetzt zuhören, gibt es denn trotzdem Dinge, wo man sagen kann, das wär gut für Eltern, wenn die das beherzigen, oder wenn man es so macht, kann man jetzt auch nichts falsch machen oder keinen Schaden anrichten. Also ich sage jetzt mal, keine Ahnung, als Beispiel, dass man Süßigkeiten lernt einzuteilen oder so und dass man nicht die ganze Tafel Schokolade auf einmal isst. Ich muss echt lachen, weil das habe ich auch, ich kann mich in meinem Studium erinnern, ich habe jeden Tag eine Tafel Rittersport gegessen. Also ich brauchte dann echt Hirnfutter und wenn man halt nicht Zeit hat, was zu machen, ne, so, dann isst man halt das, was schnell verfügbar ist. Aber ich meine, vielleicht gibt's ja doch so ein paar Hinweise für Eltern, weil ich denke, Süßes ist schon, also Süßes und Medien sind oft echt große Themen.
Ja, klar. Und verstehe ich natürlich auch, ne? Und keiner will schuld sein, dass das Kind jetzt Karies hat, irgendwie, wenn es 5, 6 Jahre alt ist. Also man kann sich so ein bisschen an dem Handmodell orientieren. Das heißt, die Hand des eigenen Kindes, das ist quasi eine Portion, die so eine Süßigkeitenportion des Tages darstellen kann. Also die Handinnenfläche, ne? Da darf das quasi drauf passen. Und da kann man zum Beispiel mit dem Kind ja auch, ich bin immer Fan, mit dem Kind das gemeinsam natürlich zu thematisieren und sagen, das ist jetzt deine Portion für den Tag und du kannst ja aussuchen, was du willst. Ne, da hat das Kind dann Autonomie und du kannst es auch essen, wann du willst.
Es stapelt dann die Hanutas ganz weit nach oben.
Genau, der Klassiker. Ja, und dann überlegt man sich aber für andere Zwischenmahlzeiten einfach wieder andere leckere Dinge und die können ja auch süß sein. Also da kann ja der Süßhunger generell auch befriedigt werden mit Obst oder Trockenobst oder irgendein süßer Aufstrich, den die Eltern dann tolerieren können. Also einfach so ein bisschen Flexibilität in dem ganzen Süßhunger. Und dann haben die Kinder auch wirklich dieses, ah, okay, ne, das ist jetzt irgendwie mit Mama und Papa abgesprochen. Und teilweise habe ich auch Kinder, die fragen dann, ob sie sich die 7 Portionen Süßigkeiten die Woche dann irgendwie an einen Tag reinballern können.
Cool.
Und das ist ja völlig okay, ne? Wenn man dann so lernt, okay, dann gibt's jetzt irgendwie am Samstag gibt's ganz viel und den Rest der Woche versuchen
ob
wir dann einfach.
Ob die Eltern das durchhalten, die restlichen 6 Tage, ist natürlich die andere Frage.
Genau, ne? Aber klar, also einfach immer so ein bisschen zu schauen, wann kommt vielleicht auch dieser Hype auf Zucker dann,
ja,
ne? Was hat das Kind vorher gemacht?
Ja.
Was hat es auch gegessen?
Ja.
Wenn sie den ganzen Tag natürlich wenig oder gar nichts gegessen hat, ist es klar, weil das Gehirn einfach schnell dann Energie braucht. Und wie kann ich das vielleicht auch für mein Gewissen mit anderen Lebensmitteln so ein bisschen gestalten, dass es dem Kind schmeckt und es trotzdem halt nicht immer die Schokolade sein muss.
Ja, weil ich glaube, es gibt zum Beispiel auch Kinder, wenn die so chronisch unterfordert sind, dann essen die zum Beispiel auch aus Langeweile. Ne? Das ist vielleicht auch noch so ein ganz wichtiges Thema, wo man immer mal wieder ein bisschen drauf gucken kann.
Ja.
Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, ne, dass Kinder dann, oh, die schlendern durch, so, oh, mir ist so langweilig. Mhm. Und dann geht so der Gang zum Kühlschrank und dann wird erstmal ein Schokopudding gegessen.
Ja.
Also dass man da vielleicht auch nochmal guckt, ne? Also was ist da der Hintergrund? Ist es wirklich Langeweile? Kommen die Kinder nicht runter?
Genau.
Also kommen die nicht zur Ruhe, ne? Und dann ist das eben wieder auch so ein Regulationsmechanismus über das Essen, ne?
Genau. Und da auch wieder Selbstbeobachtung, ne? Und vielleicht dann mit den Eltern zusammen schauen, was war denn, ja, wie war die Tagesstruktur? In welchen Situationen passiert das? Und was hat man vielleicht auch an Alternativen geschaffen und als Möglichkeit?
Ja.
Und da wären wir vielleicht wieder bei der Zeitfrage, ne? Wenn ich entspannte Eltern habe, die sich dann mit dem Kind hinsetzen und ein Spiel spielen oder rausgehen oder was auch immer machen, dann spielt Essen natürlich keine Rolle mehr.
Ne, wenn ich dir jetzt so zuhöre, also ich finde, das ist ja eine sehr therapeutische Arbeit, eine sehr ganzheitliche Arbeit, die ihr macht oder du machst.
Mhm.
Und ich glaube, es ist für Eltern auch nochmal wichtig zu wissen, weil das passiert auch oft in der Arbeit mit den Eltern, die ich begleite. Es müssen Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und auch zeitliche, also auch Ressourcen, sich dem Kind zu widmen, das Kind dabei zu begleiten, vielleicht auch die richtigen Fragen zu stellen. Und die Begleitung, die wir sozusagen therapeutisch leisten, ist ja das, wir geben den Rahmen und die Struktur, wir stellen vielleicht Fragen und Anregungen zur Verfügung, aber die Umsetzung muss halt in den Familien passieren. Und ich finde, das ist nochmal so ein Aspekt, den würde ich gerne nochmal kurz eben erwähnen, ne? Weil ich merke eben, wie tief deine Arbeit geht. Also das ist ja Wahnsinn, ja, und das ist aber auch so super wertvoll und wichtig. Aber wie gesagt, Eltern müssen eben auch die Kapazitäten haben und sich auch, glaube ich, darüber einfach klar werden, ne, dass das nötig ist. Also mit dem Kind, es reicht nicht aus, wenn ich das so nebenbei mache, wenn ich wirklich eine Lösung oder eine Verbesserung erzielen möchte, sondern ich muss wirklich auch mich selber einlassen, ne, und mit dem Kind in Verbindung gehen, mir das Thema angucken, mich vielleicht auch selber nochmal hinterfragen und so weiter.
Ja.
Also und das braucht bei Eltern auch Ressourcen.
Ja. Ja, und das erwischt natürlich, vor allem jetzt in der Ernährungstherapie, erwischt es so viele Familien, die das eigentlich mehr bräuchten, nicht, weil es natürlich auch immer noch keine Verordnung gibt, leider, die das wie Physiotherapie verschreibt. Wir sind zwar dran, aber es ist echt, es ist ein Unding, wenn man sich das vorstellt, ne, auch im Thema Essstörung. Es ist einfach da wieder den Familien so ein bisschen selbst überlassen.
Ja.
Die kriegen ein bisschen Anteil von ihrer Kasse zurück, aber das ist wirklich ein Witz, wenn man darüber redet. Und das heißt, es sind wieder die Familien, die es sich leisten können.
Ja. Magst du noch mal kurz was dazu sagen? Also wie ist das Prozedere? Wie kommt man zu dir, zu euch in die Praxis? Was muss man vielleicht erbringen vom Hausarzt oder wie sind da die Bedingungen und Voraussetzungen?
Ja. Mit einer ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung oder Überweisung kann man mit einem Kostenvoranschlag von uns, also wie viele Stunden ungefähr erstmal notwendig sind bei der Kasse, gesetzlichen Kasse, kann man einmal einfordern quasi, dass man mit der Diagnose, die man hat, also sei es jetzt Essstörung oder Unverträglichkeit oder was auch immer, reicht da eigentlich auch Verdacht auf einen Nährstoffmangel, hat man eben einen gewissen Prozentsatz, der dann übernommen wird vor den Kassen. Und der Rest ist aber Selbstzahlerbasis, weil die Kassen auch seit, ich glaube, es sind jetzt 15 Jahren, ihre Beiträge zur Ernährungsberatung nicht erhöht haben. Das heißt, es sind wirklich unterirdische Preise.
Aha.
Und es gibt mittlerweile 2 seltene Erkrankungen. Eine davon mache ich auch in meiner Praxis, wo es ein Heilmittel gibt. Das heißt, da hat man wirklich wie bei einer Physio dann Anspruch drauf und das wird direkt mit den Kassen abgerechnet. Und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren vielleicht so weit sind, dass noch.
Oh Mann, hoffentlich dauert es nicht so lange.
Ich hoffe auch, dass andere Erkrankungen, genau, da als Heilmittel. Weil ich glaube dann, wir würden so viel mehr Familien erreichen, die dann natürlich auch langfristig kommen.
Klar.
Und wie du sagst, es ist natürlich eine Arbeit auch für die Familie zu Hause.
Mhm.
Aber wenn selbst das nicht gegeben ist, dann hat man doch wenigstens immerhin jemanden in seinem Leben, der da zeitweise mit einem trotzdem drüber schaut.
Ja, ja, also man braucht diesen Impuls, man braucht jemanden, der das mit einem geht und den Weg irgendwie reflektiert und begleitet, das auf jeden Fall, genau. Ja, das ist wirklich traurig, weil ich glaube auch, dass in dem Bereich natürlich viel präventiv auch gemacht werden könnte. Ne? Also je früher man eben zu euch käme, ne, desto weniger hätte man dann ja auch langfristigere Schäden mit irgendwie, ja, ich sag mal, aus Essstörungen gehen ja auch andere Erkrankungen hervor.
Mhm.
Und wenn Eltern sich das also früher leisten könnten, ne, oder halt früher kämen, ne, weil das eben von der Krankenkasse bezahlt würde, das wäre natürlich sinnvoll. Das ist ja wie bei Psychotherapie auch. Also, aber wir sind halt noch nicht in diesen präventiven Strukturen angekommen. Also da sind wir noch weit von entfernt. Man kittet dann eher, wenn der Schaden schon entstanden ist. Ne? Und dann versucht man aber auch nur die Löcher zu stopfen. Ne? Das ist eben
genau,
auch nicht so.
Genau. Aber mein Herzenswunsch ist es ja, dass es auch mit der Neurodivergenz schon viel früher erkannt wird und man dementsprechend dann auch früher mit dem Essverhalten so ein bisschen.
Stellt ihr denn Diagnosen oder macht das dann der Hausarzt?
Wir stellen keine Diagnosen. Nee.
Okay.
Aber ich bespreche schon immer, weil ich finde, ne, die Studienlage dazu ist einfach schon groß. Und ich bespreche schon immer mit meinen PatientInnen mit Essstörungen im Laufe der Sitzungen, was so mögliche Ursachen dafür sind. Ne? Und da kommen natürlich auch die Neurodivergenzen dann vor.
Ja.
Und dann arbeiten wir uns da in verschiedene Themen mal ein. Und ich sage einfach immer, wenn du möchtest, befass dich mal mehr mit dem Thema. Aber ne, natürlich ohne Zwang. Und die einen oder anderen fühlen sich dann da total wohl und aufgehoben.
Ja. Ja, aber vielleicht wäre das ja auch so ein Projekt für die Zukunft. Ich weiß ja, ihr seid ja mehrere in eurer Praxis. Vielleicht macht ihr doch sowas wie so eine kleine Privatklinik für neurodivergente Menschen mit Essstörungen. Also ich glaube, Bedarf gäbe es schon. Ne? Das wäre schon irgendwie... Ja. Wichtig, also ich meine in der gesamten Psychotherapie, also in der ambulanten auch, aber in der stationären nochmal mehr, ne? Das allein Hochsensibilität wird nicht berücksichtigt, kann nicht berücksichtigt werden in diesen ganzen sehr vereinheitlichten Abläufen.
Ja.
Ne?
Ja, das ist mein Herzensprojekt. Also ich werde weiter in diesem Bereich viel arbeiten und mich einbringen.
Ja. Ja, voll schön, sehr wertvoll. Ja. Ja, gibt es denn noch was? Also du hast ja auch vorhin nochmal gesagt, für dich hängt das irgendwie zusammen. Also Autismus, Spektrum, ADHS und Hochbegabung. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, so was dir da so wichtig ist, was du für Erkenntnisse gewonnen hast auf deinem Weg?
Das ist jetzt eine sehr offene Frage. Kannst du die nochmal spezifizieren?
Vielleicht formuliere ich meine Frage nochmal ein bisschen konkreter. Also du hast ja gesagt, für dich hängen diese verschiedenen Formen der Neurodivergenz zusammen. Und ich meine natürlich, wenn man sich so ein bisschen einliest und so, und man weiß ja eben auch, dass es verschiedene Überschneidungen gibt, ne, zwischen den einzelnen Dreien, aber auch zwischen allen Dreien oder zwischen zweien von den Dreien und so weiter.
Mhm.
Und wenn du jetzt so auf deinen Weg guckst, aber vielleicht auch so im Kontext deiner Arbeit, was würdest du sagen, sind da Erkenntnisse, die du gewonnen hast, was vielleicht auch für Menschen, die jetzt, ich sag mal, vielleicht haben sie sich jetzt in Hochbegabung erstmal nur wiedererkannt, aber merken, das ist vielleicht noch nicht alles. Also wo du das Gefühl hast, das könnte ein Hinweis sein, der für andere wertvoll ist.
Mhm. Ja, ich finde das immer so schön, wenn man sich vorstellt, in einem Kopf leben drei unterschiedliche Köpfe, die irgendwie alle was anderes wollen. Ne? Also es ist dieses ADHS-Thema, was so ein bisschen diese Unruhe und Dopaminsuche und Neugier und Neues. Dann der Autismus, der eher diese Struktur und ne, so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt und nicht so viel Neues, weil überfordert und überreizt. Und dann die Hochbegabung noch dazu, die das Ganze ja sehr lange überschatten kann, dass es überhaupt ADHS und Autismus sind oder aber auch andersrum, ne, dass ADHS und Autismus die Hochbegabung überschatten. Und somit sind das oft Menschen, die ja ganz lange überhaupt gar nicht erkannt werden in den drei verschiedenen Bereichen und dann aber irgendwann merken, in meinem Kopf ist einfach gleichzeitig immer so viel los und ich verstehe gar nicht, warum ich mal so bin und mal so. Und wenn sich das dann alles ordnet, und deswegen fand ich das für mich so bereichernd, mich in diese drei Themen ganz intensiv einzuarbeiten und dann aber auch mit Menschen zu sprechen oder von Menschen zu hören, die eben das Drei auch haben, diese Dreier-Kombi, dass es dann doch so viel einfacher wird mit seinem Kopf und seinen Ambivalenzen, die man so hat und ja einfach mit diesem Wissens- und Tatendrang und gleichzeitig aber dieser stellen Erschöpfung und Überreizung des Lebens, dass man da irgendwie besser klarkommt. Weil man hat ja einen Kopf, der irgendwie alles will. Mhm. Und das merken wir halt in unserer Praxis auch. Meine Kollegin und ich, wir wollen gefühlt alles. Wir haben tausend Ideen. Aber es fehlt uns einfach oft an unseren Energieressourcen. Ne? Also es ist ein ständiges Ausbalancieren von was ist zu viel, was ist dann wieder zu wenig.
Ja.
Und sich das erstmal dann bewusst zu machen, das ist schon echt viel wert. Und ja, mein Mitgefühl oder meine Liebe geht so ein bisschen an die ganzen Menschen, die eben diese Dreierkombi haben und die das lange Zeit nicht wissen, was mit ihnen los ist und sich irgendwie mit keiner Gruppe so richtig vergleichen können, auch wenn man sich natürlich nicht vergleichen soll, aber macht man ja dann doch. Und da schon früh irgendwie das Bewusstsein zu schaffen, dass es ja einfach diese Ambivalenz in dem Kopf einfach jeden Tag stattfindet und warum das so ist. Und welchen Kopf man dann quasi in welcher Situation füttert. Ja, ob es jetzt gerade das der eine Kopf, der überwiegt. Und dann weiß man aber, okay, wenn ich den einen Kopf jetzt befriedige, dann sagt aber gleich der andere Kopf, ich will jetzt aber das. Und dass das dann okay ist. Ne? Und man irgendwie für sich einsteht und sagt, so, das ist mir jetzt zu viel. Oder darauf habe ich jetzt keine Lust.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir dann auch im Thema Essstörungen, dass genau das ja das Werkzeug eigentlich ist, dass man für sich erkennt, was kann ich machen? Ja. Wo stehe ich für mich ein? Was ist mir zu viel? Und da dann vielleicht auch wirklich die Balance im Leben schon früher findet, als erst mit vielleicht 30, 40, 50, 60, wenn man es rausgefunden hat.
Ja, also unsere Kinder haben auf jeden Fall die Chance, dass es ihnen da nicht so geht wie uns. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Genau, also so ein bisschen die Hoffnung, die du gerne senden möchtest, dass es auch möglich ist, mit diesen Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten einen Weg zu finden, sowas wie einen inneren Kompromiss zu finden.
Total, ne? Und ich finde mich ja mittlerweile selber sehr lustig, ne? wenn in meinem Kopf dann wieder so was Konträres abläuft.
Klar.
Und mein Mann schon die Augen verdreht. Ja. Mittlerweile kann man anders drüber.
Aha.
Drüber sprechen,
weil
man sich halt wirklich jetzt versteht, endlich mal.
Ja, voll schön, danke dir. Also das gibt viel Mut und wie gesagt, wenn jetzt Menschen zuhören und die das anspricht, die sagen, ja, ich habe auch mit dem Essen echt Schwierigkeiten oder mein Kind und ich würde da gerne nochmal hinkommen, die dürfen sich gerne an dich wenden. Wir schreiben alle Daten, wo man dich findet, euch findet als Praxis unter die Folge, ja, also ihr habt in Aachen eure Praxis, aber ihr seid auch online erreichbar. Mhm. Und was auch schön ist, das würde ich gerne auch noch erwähnen und das verlinke ich auch, dass ihr einen Podcast habt, deine Kollegin und du, der heißt Naschgefühl, den gibt's auch bei Spotify, verlinke ich auch, aber wer schon mal neugierig ist, darf sofort bei Spotify suchen. Genau, und kann einfach nochmal in Themen reinhören, die ihr dort besprecht und es ist super interessant, da auch einfach noch was zu lernen und ich freue mich sehr, dass ihr euch dieses Themas angenommen habt und dass wir heute gesprochen haben. Lieben Dank dir für deine Zeit.
Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr, sehr gerne. Ja, ich wünsche dir und euch alles Gute und mögen die Pläne, Neurodivergenz und Essstörung in die Welt zu tragen und noch größer zu machen, mögen die aufgehen.
Wir hoffen, dir hat unsere heutige Folge gefallen und falls du nichts verpassen möchtest, dann folg uns gerne hier oder auf TikTok und Instagram.